Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Machgeschichten, dem Podcast über Menschen, die einfach mal gemacht haben. Und ich habe heute so eine wahnsinnig inspirierende, tolle, mitreißende, emotionale Powerfrau für euch, dass euch die Ohren schlackern werden. Ihr Name ist Martina Fischer. Ich möchte noch gar nicht zu viel verraten, nur dass sie quasi in zwei Welten lebt, die sehr konträr zueinander sind.
Der Berg hat mir ein bisschen geschliffen und er hat so ein bisschen die harten Schalen von mir runtergeschliffen. Er hat mich weicher gemacht, flexibler gemacht, im Geist auch vor allem, offener den Leid gegenüber. Selbstbewusster, stärker und dadurch ist es viel mehr Leichtigkeit in mein Leben gekommen. Er hat mich glücklicher gemacht, viel glücklicher.
Ihr werdet gleich erfahren, was Martina so macht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis bald. So schön, dass du hier bist heute und dass du extra für mich in die große Stadt gekommen bist, wie es ja bei uns immer so schön heißt.
Servus Melanie, ich habe mich total gefreut. Die Sonne ist aufgegangen in der Früh.
Oh. Martina, wie lang bist du denn schon wieder im Tal?
Also im Tal bin ich jetzt eine Woche. Also wir sind am Sonntag vor einer Woche, sind wir runtergegangen von 1600 Meter wieder ins Tal.
Und wie bist du angekommen?
Gut eigentlich. Ich habe mich gefreut aufs Runterkommen, obwohl ich es noch gut länger aushalten hätte können am Berg. Habe das jetzt mittlerweile auch gelernt, dass ich mich auf das, was komme, einstehe und frei und nicht irgendwie dem nachhadere oder sage, ich war noch gern länger auf der Alm, sondern sage so, jetzt ist die Zeit da und jetzt kommt ein neuer Lebensabschnitt wieder und jetzt genieße ich das, was ich jetzt auf der Alm nicht gehabt habe.
Also bevor wir jetzt richtig reinstarten, habe ich einen kleinen Text über dich vorbereitet, liebe Martina. Und ich würde mich jetzt total freuen, wenn du den vorlesen würdest und wenn du mit mir danach vielleicht mal durchgehst, ob du sagst, das stimmt so oder vielleicht stimmt auch irgendwas nicht. Und wir dann einfach, ja, anhand dessen einfach in deine Geschichte eintauchen dürfen. Da würde ich mich sehr freuen.
Ja, gerne. Meine Brille spickt. Also, mein Name ist Martina Fischer. Ich bin die Frau, die mit Schweinen Gassi geht und Kühe weinen sieht. Ich habe vor rund 12 Jahren den Mut gehabt, einen lang gehegten Traum von mir wahrzumachen. Ich bin vom Tal hoch auf den Berg gestiegen und dort zu bleiben. Denn ich arbeite jedes Jahr 4 Monate lang als Sennerin auf der Alm und habe dort, weit weg vom Stress und der Hektik im Tal, dort über den Wolken meine ganz persönliche Freiheit gefunden, die ich nie wieder hergeben will. Das Leben dort kann hart sein und einen an seine Grenzen bringen. Physisch, aber auch psychisch. Aber der Berg schenkt mir auch so viel. Er ist mein Lehrmeister. Mein Lehrmeister über Demut, über Achtung vor der Natur. Und er zeigt mir, dass man nicht viel braucht, um wirklich glücklich zu sein. Und so zieht es mich jedes Jahr wieder auf wie auf den Berg. Dem Ort, der meine Seele glücklich macht. Sehr schön. Ich gehe jetzt zwar nicht mehr mit den Schweinen, sondern eher mit den Ziegen, Gassi. Also ich ziehe mit den Ziegen meiner Ziegenherde jetzt immer so jeden Tag. Genau, übers Land, über die Berge. Sehr schön geschrieben. Ja, es passt sehr gut. Sehr gut.
Schön. Ja, Martina, ich würde sagen, fang mal am Anfang an. Wir haben erfahren, du bist Sennerin, du bist jetzt mittlerweile seit 12 bzw. 13 Jahren auf der Alm. Ich glaube, einmal hast du ausgesetzt, oder? Ein Jahr.
Genau, also ich bin 12 Jahre, also vor 13 Jahren habe ich angefangen und ein Jahr habe ich Pausenjahr in Anführungszeichen gemacht, der mir aber auf den Weg gebracht hat, wo ich jetzt bin und wo ich sehr froh bin, dass ich dieses Pausenjahr so Art machen habe. Müssen sollen. Genau. Es hat mir einen neuen beruflichen Werdegang aufgemacht durch dieses Jahr.
Weil du in der Zeit auch ein Buch geschrieben hast, oder?
Ja, ich habe in diesem Jahr dann überlegt, was mache ich, weil ich nicht auf Alm gegangen bin. Einfach auch familiär war es nicht so möglich. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich irgendwas anders. Und habe Ausbildung gemacht in München im Bereich Phyto- und Kräuterheilkunde. Und da ist dann mein Dozent aufgrund meines Fotos, Büchers irgendwie auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch, da musst du doch irgendwas draus machen. Und ich bin irgendwie nicht drauf eingegangen. Auf jeden Fall hat er das weiter so gefesselt und hat das einfach hinter meinen Rücken weitergegeben an den Verlagsleiter von Random House, mittlerweile Penguin Verlag. Und dann bin ich von dem Verlagsleiter im Herbst angeschrieben worden, ob ich Interesse hätte an einem Buchprojekt. Und das wollte ich nicht, und man denkt, okay, wenn der das möchte, dann für ihn das keine verschwendete Zeit ist, dann treffe ich mich gern mit ihm. So habe ich ihm das gesagt. Und so ist es zustande gekommen. Es war ein 2-Stunden-Gespräch und es gibt manchmal so Momente, da trifft man Leute und es schwingt gleich. Also wir haben beide so ein Vertrauen ineinander gehabt und nach diesen 2 Stunden war es irgendwie klar, dass ich das mache. Und ich habe mir gedacht, wenn der Mensch in 2 Stunden so viel Vertrauen in mir hat, dass er mir zutraut, dass ich das Buch schreiben kann, natürlich auch mit Unterstützung, ein bisschen auch vom Verlag und von anderen Leuten, dann kann ich auch das Vertrauen in mir haben, dass ich das schaffe. Das war so mein Satz, der mich dann weiter dran hab, dass ich gesagt habe, ich mache das, sonst hätte ich mich vielleicht gar nicht traut. Und dann habe ich es gemacht und das ist dann so jetzt der genau mein neuer Weg jetzt geworden.
Was ja eigentlich auch total interessant ist, weil andere Leute wollen ihr Leben lang ein Buch schreiben und bekommen vielleicht nicht die Chance dazu und dir wird's ja quasi hinterhergetragen. Also quasi wie die Jungfrau zum Kind schreibst du auf einmal ein Buch.
Das ist so, in meinem Leben merke ich das immer wieder, dass ich so geführt wäre. Also ich vertraue gerade und ich darf gerade so vertrauen, dass wenn man wach durchs Leben geht und natürlich auch interessiert ist und schaut, was passiert da und welche Türen könnten aufgehen und wenn man merkt, okay, da geht eine Tür auf, dass ich mich traue und sage, oh ja, das schwingt bei mir, das probiere ich jetzt einfach aus. Und das habe ich jetzt öfters gemacht und es läuft. Also ich habe nie selber irgendwas akquiriert, im ersten Buch nicht, dann ist das zweite gekommen, jetzt das dritte, jetzt kommen Vorträge und darf an Veranstaltungen teilhaben. Und ich habe das Gefühl, ich wäre wirklich getragen. Und das ist echt ein Geschenk. Aber wie du sagst, man darf halt dann auch nicht sagen, jetzt lass es und ich traue mir jetzt nicht, sondern man muss halt einen Schritt dann auch wagen, dass man es geht.
Ja, was ja wahrscheinlich in ganz vielen Dingen auch so gilt. Und du hast ja schon ganz lang eigentlich diesen Traum gehabt, Sennerin zu werden, irgendwann auf die Alm zu gehen. Und ich habe mich gefragt, was ist denn passiert? Was war der Moment, wo du in deinem Leben gesagt hast, so wie es jetzt ist, so kann es nicht weitergehen und jetzt mache ich was anders?
Gar nicht. Also es war kein ausschlaggebender Punkt, wo jeder Moment, ja, es muss doch jetzt irgendein Break-Win sein, dass ich jetzt mein Leben ändere und auf die Alm gehe. Gar nicht. Es war einfach ein Satz von einer Freundin. In mir hat es schon ein bisschen geschwungen, dass ich gesagt habe, boah, das würde ich gerne machen. Ich habe einige Freundinnen gehabt, die auf der Alm gearbeitet haben, die ich immer besucht habe. Und es hat mich einfach fasziniert. Und mir haben die Senner fasziniert, immer diese Zufriedenheit, diese Ausstrahlung, wo so Almleute haben. Hab ich gedacht, das ist eigentlich ein Wahnsinn, das habe ich nicht. Also ich habe es nicht so gespürt. Also ich denke, ich habe ein schönes Leben und mir geht's auch gut, aber ich habe nie so diese Zufriedenheit, dieses Beseelte gehabt in mir. Und habe gedacht, das möchte ich auch erfahren. Und ich tat gerne mehr auf die Alm, aber dann war immer dieses, es gibt ein Wort, das uns immer hindert, dass wir was anpacken oder einen neuen Schritt gehen. Und dieses Wort heißt aber. Und ich sage immer, es ist genau, wenn du dir überlegst, das würde ich gerne machen, dann schwingt das. Und dann ist das Bauchgefühl, das ist die Intuition. Und dann kommt das die erste Stimme, wo immer kommt. Es kommt immer die erste Stimme, ist immer die Intuition. Und dann kommt sofort die zweite Stimme, das ist der Verstand. Der Verstand schaut sich dann als nächstes ein und sagt dann, okay, aber das geht doch nicht. Du hast doch einen Beruf, ja. Du hast einen großen Obstgarten, du hast einen Ehemann, du hast Verpflichtungen unten. Und dann ist es so ganz schnell bei diesen Träumen, wo man hat, dass man dann, der Verstand so stark überwiegt, dass man das wieder wegschiebt. Und das habe ich lang gemacht, aber es hat unten immer weiter geschwungen. Und irgendwie war es eine kleine Pflanze, die immer gewachsen ist und gewachsen und gewachsen und hat sie aber irgendwann nicht mehr wegdrücken können. Wie gesagt, dann war ich nochmal bei einer Freundin auf einer Alm und dann habe ich gesagt, boah, das würde ich auch gerne machen. Und dann sagt sie einfach, ja, dann mach's doch. Und das war dann so wie so ein kleiner Türöffner. Ich bin dann wie so aufgewacht. Da ist das aber, auf einmal hat keine Chance gehabt. Und dann hat sie gesagt, ich wisse sogar allem für die. Und dann war das, dann habe ich gedacht, okay, warum eigentlich nicht? Also habe ich es mir wirklich mal gefragt, was hindert mich eigentlich dran? Und dann bin ich halt die Punkte mir angegangen, was hindert mich dran, dass ich nicht auf die Alm gehe? Was sind da immer für Abers da? Und das war dann so der Startpunkt, dass ich dann geschafft habe, doch auf die Alm zu gehen.
Welche Aber waren denn da?
Das sind die Aber, die uns fast vor allem hindern, so die Verpflichtungen zu Hause, konnte ich meinen Partner einfach allein lassen so lang, konnte ich, wie mache ich es beruflich, konnte ich einfach 4 Monate sagen, ich nehme jetzt unbezahlten Urlaub, kriege ich freigestellt, kein Chef ist begeistert, wenn man in der Hauptsaison irgendwo, da habe ich gerade in der Zeit nicht mehr als Krankenschwester gearbeitet, sondern im Sportladen, dass man in der Hauptzeit 4 Monate weg ist. Dann bin ich ganz aktiv in der Blaskapelle unterwegs gewesen damals, wo man eigentlich die meisten Auftritte im Sommer sind, kann man einfach sagen, ich lasse jetzt einfach 4 Monate die Kapelle alleine und werden es irgendwie schaffen. Dann, wer macht den Haushalt, wer macht das Büro, wer macht Gemüsegarten, also einfach diese ganzen der tägliche Alltag. Und vor allem, ich war jemand, der immer alles selber gemacht hat. Darf man einfach sagen, ich gebe was ab und frage andere, die mich unterstützen. Für das, dass ich meinen Traum leben möchte. Das ist eigentlich auch sowas. Dass mir jemand anders bittet um Unterstützung. Das sind diese ganzen Abers.
Das sind ja schon viele gewesen.
Sehr viele, ja. Sehr viele. Und dann auch noch aus dieser traditionellen Gesellschaft ein bisschen auszutreten und sagen, das mache ich jetzt einfach nicht mit 17, wie es bei uns eigentlich üblich ist, so, oder erst dann mit 60, sondern wirklich in einem Alter, wo normalerweise keine Frau auf die Alm geht, weil sie ja Kinder hat und also einfach, da war ich 38, wo jeder normal an dem vollen Beruf ist, sondern genau in der Zeit, wo es ganz untypisch ist, auf die Alm zu gehen.
Und wie hast du diese ganzen Abers für dich ausgeräumt? Also wir wissen, du bist diesen Weg gegangen.
Indem dass ich einfach jeden Punkt mir überlegt habe, was würde ich, also jedes Aber, bei jedem Aber geschaut, was das für Lösung geben. Besser gesagt, wenn es da mal keine Lösung gibt, dann gibt es auf jeden Fall einen Kompromiss. Es muss nicht immer Lösungen geben, aber es gibt einen guten Kompromiss. Und bei mir war es so, ich habe 2003 einen ganz schweren Kletterunfall gehabt, wo ich kurz vorm Querschnitt war. Und da war ich auch dann so mal schnell 3 Monate ausgenockt mit Krankenhaus und Reha, bis man dann wieder wirklich so einsatzbereit ist. Und das ist mir dann wieder ein bisschen so gekommen, da ist sie auch gegangen. Warum muss man immer zuerst vom Leben ausgebremst werden und so einen Warnschuss kriegen? Bis viele erkranken, ob man dann irgendwie ausgebrannt ist oder Burnout hat oder irgendeine Krankheit kriegt, damit man wachgerüttelt wird, Mensch, ändert was in deinem Leben und macht das, was dich wirklich begeistert, was dich freut, was dir gut tut. Wir sind da auf dieser Erde, um wirklich auch, um Lebendigkeit zu spüren und um glücklich sein zu dürfen oder, wie gesagt, nicht nur immer glücklich sein, um einfach beseelt zu sein und Freude zu erleben. Und nicht nur rackern zu müssen und irgendwas schaffen zu müssen. Es darf auch mal leicht gehen. Und deswegen habe ich gedacht, ich möchte nicht nur mehr ausbremst werden vom Leben, sondern ich mache es jetzt einfach. Und dann verwildert halt der Garten, ja, oder die Nachbarn, sagt man dann, ihr könnt das ernten, dafür darf man ein bisschen was, irgendwas gießen. Dann ist ja nicht alles perfekt. Und das ist dann gegangen.
Hat es in einer gewissen Art und Weise auch was mit Loslassen zu tun?
Loslassen. Dass man vielleicht da ein bisschen Verantwortung abgibt. Also, oder ich weiß nicht, wie ich es benennen kann. Dass man mal diesen Perfektionismus aufgibt, was man sonst an den Tag legt. Und einmal was macht, wo man vielleicht die Gesellschaft ein bisschen irritiert. Das ist ja eine gewisse Art von Loslassen, dass man nicht immer so ganz straight ist, wie man sonst, wie so, wie ein, also vor allem bin auf dem Land aufgewachsen, die Leute haben mich so und so kennt und wenn man auf einmal auf die Alm geht und ganz anders wird oder sie dann mit die Haare noch färbt oder dann, dann ist man einfach, dann fällt man schon fast ein bisschen aus der Rolle. Und die das trauen, einfach mal was anders zu machen, egal was die Leute darüber denken.
Wie war denn so die Resonanz darauf?
Es war eher so, dass so von der Familie her so, ja, dass sie alle ein bisschen Gedanken gemacht haben, passt die Beziehung nicht mehr oder jetzt der arme Partner, der halt jetzt das Alor machen muss und jetzt muss sie sich irgendwie selbst verwirklichen und konnte nicht alles hinten lassen. Ja, es war schon ein bisschen irritierend, für die, vor allem für die Familie. Freunde haben es ganz cool gefunden, die haben jetzt damit nicht so die Dinger nicht so sehr an die Arbeit, sondern eher an das hätte ich auch Lust. Genau, es war mal so ein bisschen irritiert, die Leute, ja.
Und du hast da dann aber gedacht, na, jetzt ist soweit, jetzt ist meine Zeit gekommen.
Das war dann so, ab dem Punkt, ich habe dann, es war immer nur so, den gedacht, ist das Richtige? Und dann habe ich mir wieder gedacht, okay, wenn es das Richtige für mich ist, wenn das mein Weg sein soll und darf, dann kriege ich die Alm und dann geht's leicht. Das war dann so der Nächste. Ich habe einfach gesagt, also ich habe mir dann wieder, ich stelle mir dann immer so eine Frage, also oder so ein Hilfsmittel immer, dass ich einfach sage, wenn es mein Weg ist, dann darf der Weg auch, der muss nicht hart gehen und kompliziert. Also das ist also, wo ich gemerkt habe in meinem Leben, oft ist mir so, mache ich den Schritt, mache ich nicht, ja, kündige, mache eine neue Arbeitsstelle, nehme ich das Angebot oder nehme ich das nicht Angebot Dann merke ich immer, wenn ich mir dann sage, okay, wenn es leicht geht, dann ist das Richtige und dann funktioniert und dann ist mein Weg. Dann funktioniert es auch. Und so war es bei mir ja. Es ist leicht gegangen. Ich habe die Stelle dann, ich habe mit der Bayerin geredet. Das war einfach ganz schnell, habe mir geschwungen gleich und dann habe ich gewusst, ich kriege die Stelle. Also ich kriege diese Senderstelle. Und dann war ja um auf der Alm. Dann ist schon gelaufen.
Das hört sich so easy auch, gell? Dass man sagt, ja, da war ich auf der Alm und dann ist das gelaufen.
Ich weiß nicht warum, aber auf der Alm ist, da habe ich einfach das Gefühl, wenn, da war mein Gedanke, wenn das jemand vor mir geschafft hat, dann schaffe ich es auch. Also wenn das jemand anders kann, dann kann ich es auch. Das Gefühl habe ich hier unten nicht so. Also das kann ich hier unten auch genauso mit oben nehmen. Also ich versuche es ein bisschen wieder ins Tal zu nehmen. Es geht mir jetzt nach 12 Jahren immer leichter, aber ist mir am Anfang gar nicht so leicht gefallen. So dieses Vertrauen, wenn das wer anders schafft, kann ich es doch auch. Und das habe ich auf der Alm einfach. Als wenn ich das schon irgendwann schon mal öfters gemacht hätte. Keine Ahnung, vielleicht habe ich es in irgendeinem Leben vorher schon mal auf der Alm gearbeitet. Ich habe einfach gewusst, das kann ich. Und ich kann sehr hart arbeiten, kann sehr stark an meine Grenzen gehen. Von daher habe ich vor der körperlichen Betätigung keine Angst gehabt. Also da kann ich mich richtig schinden. Und das habe ich auch um am Berg.
Du kommst ja von einem Hof und von einem Milchviehbetrieb. Hast du da schon viel mitgebracht, was dir jetzt später auf der Alm geholfen hat? Als Kasen zum Beispiel oder für alle Norddeutschen, also die Käseherstellung?
Mama hat es mir ein bisschen gemacht, so wie die Butterberge da waren. Ansonsten nicht. Das habe ich mir dann einfach selber ein bisschen angeeignet und habe dann so, zuerst probiert man es selber ein bisschen aus. Das Buttern hat man oben die Bäuerin nochmal gezeigt. Da war eigentlich hauptsächlich jetzt die Kühe melkt, dass sie buttert. Und ein bisschen für mich zum Ausprobieren Käsen. Und dann haben wir einfach mit die Jahre immer mal wieder bei irgendeinem Käsereimeister angefragt und habe gesagt, du, kann ich bei dir mal 1-2 Tage Praktikum machen und mir ein bisschen über die Schultern schauen und gibst mir ein paar Tipps. Und da habe ich dann so, glaube ich, so 5-6 Käsereimeister über die Jahre so durchgemacht, wo jedem kriegst irgendwie ein paar Tipps und dann probierst du die einfach aus. Das andere lernt man dann auch. Und mit Viecher umgehe habe ich keiner. Und wenn irgendwas ist und ein Tier krank ist, dann ruft man eher einen Bauern mit an und klärt es dann miteinander ab, was man machen kann. Das ist schon eine Interaktion, ja. Also man ist ja nicht ganz 4 Monate auf sich allein gestellt da um. Du musst natürlich selber, du musst die Verantwortung tragen und du musst Entscheidungen treffen und du musst vor allem wach sein. Also dir muss einfach auffallen. Das ist das Wichtigste. Du musst wach sein, musst merken, okay, dem Viech geht nicht so gut, irgendwas ist da, okay, das frisst nicht so gut, das kaut nicht wieder, das liegt separat, das hat eine andere Haltung. Also das musst dir auffallen, ja. Also du musst die Symptome erkennen und dann klärst du das mit dem Bauern ab und notfalls muss der Tierarzt kommen. Du musst jetzt kein Tier von dich selber aus jetzt irgendwie wie ein Tierarzt behandeln. Aber du musst präsent und sein und wach sein. Und das, die Gabe habe ich.
Wenn du das so beschreibst, dann hört sich das so ja, so leicht an. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt auf den Berg gehen mit Viechern und ich wüsste jetzt gar nicht, was ist denn normal und auf was muss ich achten? Also hast du da schon durch quasi deine Kindheit auf dem Hof Dinge mitbekommen oder ist es ein Lernprozess? Ist es Intuition? Ist es einfach ein Gefühl, was man vielleicht auch mitbringen muss? Also ist es wirklich so einfach?
Ich weiß nicht, ich komme nicht mit anderen Vergleich her. Also merkst du, dass ich da irgendwie eine Gabe mitgekriegt habe? Dass ich das ziemlich gut spüren kann, dass ich mit den Viecher ziemlich gut, dass ich die gut spüren kann, dass ich da mehr kommunizieren kann, manchmal wie mit Menschen, dass ich mich da gut einfühlen kann in die Viecher. Und man übersieht natürlich auch mal das eine oder das andere. Also das ist natürlich das Lehrgeld, was man in die 12 Jahre Zeit, habe ich auch mal einfach so Panaritium, so zwischen 10 Klauenentzündung einmal bei einem Tier übersehen und dann, okay, dann weiß man es. Nächstes Mal passt man besser auf, wenn man das Symptom wieder erkennt schneller. Also ich habe auch nicht immer alles erkannt. Aber wichtig ist halt, dass du wirklich Lust hast und Spaß hast, ganz viel mit den Tieren zusammen zu sein. Und nicht nur sagen, jetzt bin ich oben auf der Alm, juhu, mach schnell ein bisschen Milch ein bisschen und dann mache ich mein Ding. Sondern du musst klar sein, du bist für die Tiere da. Das ist das Wichtigste. Geht über alles. Es geht über deinen Hunger, es geht über deinen Schlaf. Es zählt nichts anderes wie die Tiere da oben. Und wenn der das so am Herzen legt, dann siehst du das eigentlich ja.
Für alle die sich jetzt mit der Sennerei nicht so auskennen, was genau macht eine Sennerin? Was ist eine Sennerin?
Eigentlich bin ich nichts anderes als Angestellte von Bauern, die für 4 Monate seine Tiere, die er im Winter unten am Hof hat und im Sommer auf die Alm tut, hüte und schau, dass die nach 4 Monaten wieder gesund und zufrieden und fett und satt ins Tal kommen. Das ist eigentlich so mein Job. Und da, also das, was halt nur dazugehört, ob es jetzt, wie gesagt, ein paar Kühe melken, dann die Rinder zählen, die Brunnen sauber machen, Zaun bauen, dass man also die ganzen Fehlbewuchs, was von Fichten, von Auern, dass man den zurückschneidet, damit genügend Weidenfläche da ist, Disteln zweckt und so. Einfach ein bisschen Weidepflege, wie jemand wie in Gartenarbeit macht, aber das halt auf 50 bis 140 Hektar große Fläche, das eigentlich sie erweitert. Und dass man schaut, dass der Laden oben läuft.
Ja, es hört sich jetzt auch nicht gerade stressfrei an. Aber wie ist dein Leben auf der Alm? Also wenn jetzt der gemeine Großstädter, der jetzt Samstagvormittag nach einem langen Stau sich dann auf den Berg hinaufquält, denkt er sich, mei, das hat wahrscheinlich so eine gewisse Art von Freiheitsromantik, wenn man da oben auf den Berg kommt und hat dann sein Bierle und steigt dann wieder runter und am Abend sagt man, mei, das war jetzt schön, da habe ich jetzt richtig entspannt. Aber für dich ist das Leben da doch bestimmt vollkommen anders, oder?
Also mein Rhythmus bestimmt eigentlich vor allem die Jahreszeit, das Wetter, die Natur und die Viecher. Nichts anders. Also ich habe keine Uhr da oben, also ich habe mein Handy schon dabei, aber die Uhr ist nicht wichtig. Du stehst auf, wenn es einfach gerade so am Dämmern ist und gehst dann ins Bett, einfach auch wenn es dunkel wird. Und magst das was anstellen. Und wenn einfach du merkst, dass da irgendein Tier noch abgeht, dann sagst du nicht so, jetzt bin ich schon 8 Stunden unterwegs, sondern gehst du 10 Stunden. Du suchst so lange, bis du irgendein Tier, das vermisst ist, zum Beispiel findest. Und Stress ist ja immer so, ich sage immer, Stress hat man nicht, sondern Stress macht man sich. Das ist immer Einstellung zu dem. Es kann sein, dass ich einfach viel Arbeit habe und dass man mir fordernd ist, dass ich auch an die Grenzen mal komme und dass ein Tag gibt, wo man sagt, boah, man kommt fast nicht um drunten. Aber ob ich mich dann stressen lasse, das entscheidet immer nur ich. Ob mich die Gassen einfach stressen, weil es jetzt gerade so, weil es jetzt einfach regnet und die Ziege unheimlich wasserscheu ist. Und dann natürlich wie so ein Kindergarten, der dann nicht raus darf, den man irgendwo einsperrt, dann aufwachsen und gegenseitig sie attackieren und echt rund geht, wo du merkst, boah, jetzt gehen wir an meine Kapazitätsgrenze, dann entscheide ich, ob ich mich stressen lasse oder ob ich irgendwie handle und was anderes mache draus. Also da kann ich sehr viel lernen auf der Alm. Also das Wort Stress verwende ich nicht mehr gern. Wenn Leute sagen, ach, das ist aber ganz stressig, jetzt entscheide ich, ob ich Stress habe. Also ich habe viel zum Tun, teilweise ist es auch mal ein bisschen lockerer, ich kann mir meine Zeit auch ein bisschen einteilen. Es fordert Mama stark, aber es ist, die Arbeit ist jetzt so, alles, was du da ummachst, macht Sinn und es befriedet so. Und vor allem ist es dieses Zusammenwachsen mit der Natur. Also du tauchst so in die Natur ein und die gibt es so viel. Und ich kann jedem einfach immer wieder raten, einfach sie viel mehr in der Natur aufzuhalten. Also vor allem, wenn man viel in geschlossenen Räumen ist. Also ich sage immer, wir reden immer über artgerechte Tierhaltung. Und schauen, dass die Rinder nicht mehr in Anbindestelle sind, dass die dann irgendwie so Freistelle haben, wo es zwar zwischen Betonpfeiler sind, ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist, wie in so einem China Holzstall mit einer Anbindehaltung. Also ich zweifle diese neue Technik ein bisschen an oder ein neues System. Aber das, was wir Menschen machen oder was wir machen müssen, wo der Deutsche im Durchschnitt 10 Stunden am Tag vor dem Bildschirm ist und eigentlich fast nie rauskommt oder wenig rauskommt, das hat nichts mehr mit artgerecht zu tun. Und ich glaube, diese allein schon das ganze Thema Tierhaltung artgerecht, das wird sich erst ändern, wenn wir Menschen wieder auf uns mehr schauen und schauen, was uns gut hat. Wenn es mir gut geht, dann werde ich automatisch schauen, dass meine Viecher auch gut geht. Also ich merke, ich bin so ein freiheitsliebender Mensch und ich bin so ein Bewegungstyp, also deswegen tut es mir total leid, wenn der Viech irgendwie lang angehängt ist, weil ich weiß, dass ich selber also brauche. Also dann brauche ich gar nicht mehr irgendwelche Gesetze oder Regeln aufstellen, wenn jeder Einzelne schaut, dass einem selber wieder besser geht und rausgeht, ohne Handy, ohne Partner, spazieren geht, barfuß mal einfach irgendwo entlanglaufen, ob das jetzt am Strand ist oder ob das in der Wiesen ist. Irgendwo kleine Möglichkeiten hat man immer, auch wenn man in der Großstadt ist, hat man die Möglichkeit, dass man vielleicht irgendeinem Park mal schnell 10 Minuten barfuß geht. Irgendwie sie versucht zum Erden oder in ein kaltes Wasser, mal in einem kalten Bach mal springt, wieder die Verbindung zur Natur herschafft, dann wären wir innerlich zufriedener, wären wir irgendwie freier und dann läuft das ganze Gefüge wieder mehr. Und das habe ich eigentlich auf der Alm einfach mehr gelernt, dass wir das brauchen.
Du kommst ja selber auch aus, ich sage jetzt mal, dem ganz normalen sozialen Arbeitsgefüge. Ja, also du warst sehr lange Krankenschwester, du hast dein Onkel und Tante beide 3 Jahre lang bis zu ihrem Tod gepflegt. Du warst damals an dem Punkt der absolut körperlichen Erschöpfung. Das heißt, du weißt ja, wie der Ablauf ist in diesem normalen Tag. Ich will jetzt gar nicht sagen 9-to-5, weil als Krankenschwester hast du ja wahrscheinlich auch nicht 9-to-5. Da hast du auch noch Schichtdienst und alles. Und trotzdem sagst du ja, Leute, packt's euch zusammen, versucht's was zu verändern. Hast du einen Tipp für unsere Hörer da draußen, die vielleicht wirklich 9-to-5 oder 9-to-7 in der Firma hocken, wie man trotzdem es irgendwie schafft, das umzusetzen und das in sein Leben zu integrieren?
Dem, dass man sich mehr Zeit für sich nimmt, ohne Ablenkung. Also wir lenken uns so viel ab. Ich denke es mal immer, wenn ich so, also ich lebe echt in 2 Welten momentan. Also ich bin 4 Monate auf der Alm und dann bin ich herunten und bin früher auf Vorträgen unterwegs und in Städten und finde es auch wieder cool, dass man sich dann einmal schön anziehen kann und einmal wieder ein bisschen ausgehen. Also ich genieße auch diese Welt sehr mittlerweile. Weißt du, was besonders ist? Weil ich es dann sowieso mit Kinderaugen anschaue. Aber mir macht es sehr traurig, wenn ich durch die Straßen fahre, wenn ich im Auto bin und fahre und sieg die Leute, die eigentlich gar nicht mehr aus dem, oder die Beifahrer nicht mehr aus dem Auto schauen und sie einfach nur treiben lassen oder aus dem Zug schauen und einfach nur vor sich hin sinieren, wie man es früher gemacht hat, sondern dann immer nebenbei auf dem Handy datteln. Und diese Zeit, dieses Warten, Warten ist ja für uns immer Zeitverschwendung. Und es gibt, glaube ich, weiß nicht, ob das in Japan oder in China ist, da ist Warten eine Tätigkeit, hat mir jemand gesagt. die wichtig ist. Die wichtig ist, weil die einfach sagt, da können wir alles verarbeiten, da können wir, da kann was Neues, da kann alles so ein bisschen abgedatet werden in unserem Kopf. Und wenn wir uns die Zeit wieder nehmen, einfach wirklich, das ist für mich auch nicht einfach, also wirklich, ich mag das Handy auch gern. Also ich sage, ich gehe ohne Handy los, ich gehe einfach nur spazieren, ohne dass ich meinen Schrittzähler dabei habe und ohne dass ich, aber wie viele Kilometer bin ich jetzt gegangen und wie schnell war ich jetzt und wie viele Höhenmeter habe ich, was natürlich immer mal ein bisschen einen Reiz hat, auch für mich als Bewegungstyp, sondern einfach ganz ohne dem losgehe, merke erst, was sie da für Welten aufmachen und wie beseelt, dass ich daheim komme. Also ich kann jedem wirklich nur empfehlen, es einfach immer wieder auszuprobieren, rausgehe, viel grün zum sehen, und ohne Handy, ohne Partner, ohne Freunde spazieren zum Gehen oder Radl fahren. Oder sie einfach nur schauen, da sitzen. Aber das tue ich mich schwer. Also ich bewundere alle, die nur da sitzen können und schauen. Das merke ich, das kann ich noch nicht so gut. Also ich muss mir das immer ein bisschen in der Bewegung machen. Außer ich habe ein halbes Bier und hocke dann am Gipfelkreuz abends oder morgens und schaue mir so einen Auf- oder Untergang an. Das kann ich dann schon.
Glaubst du, das ist auch so eine Art Flucht, sich den eigenen Gedanken nicht stellen zu müssen? Und bist du da, sag ich mal, auf der Olm jetzt total immun dagegen? Oder ertappst du dich auch dabei, dass du sagst, ach komm, immer weiter, weil die Arbeit hört ja bei dir auch nicht auf. Also auch von dem, was du erzählst, es gibt ja immer was zu tun. Also wenn gefuttert ist, dann gibt's halt, musst kasen oder Unkraut sammeln oder es gibt ja immer was zu tun. Kennst du das auch, dass du dich flüchtest, vielleicht nicht ins Handy, aber in die Arbeit? Oder hat dich der Berg da schon belehrt?
Es ist schon so, dass man, wenn man viel arbeitet, dass man halt viel verdrängen kann. Und auf der Alm ist so, du nimmst deine Themen genauso mit auf der Alm auf. Und die holen die genauso ein. Vor allem, die holen die noch mehr ein, wenn du viel Zeit hast. Wenn ich natürlich viel arbeite und viel mache, dann kann ich es auch gut verdrängen. Das habe ich auch die ersten Jahre sehr gut geschafft. Mittlerweile bin ich ein bisschen ruhiger geworden, bin ein bisschen älter geworden, kann es auch besser aushalten und versuche auch, dass ich Sachen auch hochkommen lasse. Und dass einmal ich irgendwas mache und ist eigentlich ein schöner Tag und mir geht's eigentlich gut und es ploppt einmal was hoch und merke, boah, ich fühle mich gerade gar nicht gut. Aber ich versuche es mehr jetzt zum Aushalten, weil ich merke, alles, was kommt, geht auch wieder. Also wenn jetzt mal ein Gefühl hochkomme oder wenn ich mal allein bin und merke, oh, ich fühle mich gerade einsam oder unwohl oder irgendwie passt nicht, dann lasse ich dem kurz Raum geben. Da redet man so damit, als wenn sie jemand war, der gegenüber von mir ist und sagt, okay, ist in Ordnung, dass du gerade da bist und so, und dann bleibt es und dann geht's auch wieder. Das ist aber einfach für mich gemerkt, dass es gelingt mir nicht immer, aber es gelingt mir einfach öfters. Also ich sage, es bringt mir nicht um. Also ein unangenehmes Gefühl oder ein negatives Gefühl bringt mir nicht mehr um, wie früher, dass ich davonlaufen möchte oder viel sporteln muss, um davonlaufen oder am Handy datteln. Du wirst nicht davonlaufen können, irgendwann holt es dir ein. Und eigentlich ist es ja schön, wenn man diese Gefühle spüren darf. Dann ist es mal da und dann ist es mal wieder weg. Und dann kommt wieder was anderes. Und dann schätze ich wieder das schöne Gefühl, dass ich Leichtigkeit spüre. Aber wenn ich immer nur Leichtigkeit spüren möchte, dann weiß ich ja gar nicht, wie schön das ist, Leichtigkeit zum Spüren. Deswegen finde ich es ja auf der Alm so schön, dass ich da oben so sehr entbehrlich lebe und sehr, wo ich eine ganze Woche, ich habe keine Duschen, ich dusche mich nicht, wasche das ein bisschen ab oder springe schnell einen kalten Bauch rein. Wir essen sehr einfach und ich brauche ganz wenig. Ich merke, dir gelangt in der Woche einfach eine kurze Hosen und zwei T-Shirts. Das macht so frei. Und wenn ich hier unten bin, ist auch wieder, gehe jetzt wirklich, ich gehe raus, ich komme schon unten, gehe mich zum Essen oder gehe in ein Café und kaufe mir einen Kaffee und denke mir, hey, was für ein Luxus ist denn das? Ich kann einfach in ein Café gehen, kann mir einen Kaffee kaufen, kann mir einen Kuchen kaufen und kann das genießen. Das ist ja so ein Privileg. Also, mich freut so, dass ich es jetzt wieder so schätzen kann. Das ist nicht selbstverständlich. Also, wir sind ja momentan ja vor allem, wir da in Deutschland teilweise in so einer, oder in bestimmten Gesellschaften, ja, in so privilegiert. Und wir merken es gar nicht mehr. Klar, wenn man immer nur jemand sieht, dem es vielleicht gefühlt noch besser geht, der noch mehr Geld hat und der vielleicht noch ein schönes Auto hat. Aber ich merke, dass es nicht wichtig ist. Es ist schön, dass ich mir so ein bisschen was leisten kann, aber ich brauche es. Das ist einfach mittlerweile so, dass ich jetzt die Fähigkeit entwickelt habe, ich freue mich, wenn ich es kriege, aber ich komme nicht in Mangel, wenn ich es nicht habe. Das ist der eine Punkt. Und ich konnte es viel mehr schätzen und genießen. Und dann gehe ich ganz beseelt aus diesem Café wieder raus. Und ich gehe nicht mehr schnell irgendwo in einen Kaffee rein, nicht mehr irgendwo einen Kaffee to go und gehe und fahre. Das mache ich nicht mehr. Wenn, dann hole ich mir einen Kaffee in einer Porzellantasse, hock mich hin und nimm mir aber die Zeit, wenn es nur 10 Minuten sind. Dann trinke ich den Kaffee und dann gehe ich wieder weiter. Das ist eine ganz andere Qualität als schnell, wo neige ich ein Brezen zum Essen zwischendurch. Das signalisiert mein Körper oder registriert mein Körper sowieso nicht, dass er gerade ein Brezen gekriegt hat, weil er eigentlich am Gehen ist. Also dieses im Jetzt zum Sein, das Jetzt zu tun und jetzt versuchen, das Jetzt zu genießen und dann kommt das Nächste.
Hat dich das die Alm gelehrt oder hast du dir da davor schon Gedanken gemacht oder ist dir das jetzt wirklich erst richtig bewusst geworden, auch durch diesen Verzicht?
Ich habe vorher schon immer das Thema damit gehabt, was mich schon immer, das hat mich schon immer genervt an mir oder hat mich belastet, dass ich den Moment nicht so genießen konnte und dass ich immer 10 Sachen gleichzeitig gemacht habe und auch stolz war, dass ich so viel geschafft habe am Tag und riesen To-Do-Listen abarbeiten habe können. Das habe ich sehr gut können. Und für mich war ein guter Tag, wenn ich viel geschafft habe und ein schlechter Tag, wenn ich wenig geschafft habe. Und das ist jetzt nicht mehr so. Wenn ich jetzt auch wenig schaffe, dann kann es auch ein guter Tag sein.
Hat das was mit Selbstwert zu tun?
Selbstwert und vor allem Selbstliebe. Und das ist ein bisschen liebevoller mit sich umgeht. Also nicht so streng sein mit sich selber. Ich glaube, vor allem wir Frauen sind da immer ganz gefeit, dass wir einfach so hohen Anspruch an uns selber haben. Wir möchten einfach gut ausschauen, wir möchten gut in der Arbeit sein, wir möchten vielleicht gut die Mutter sein, gut die Partnerin. Alles muss irgendwie und das bis ins hohe Alter und das funktioniert halt irgendwie nicht. Also man arbeitet sich halt auf. Man kann ja trotzdem auf sich schauen, man kann sie pflegen, man kann sie einmal schön anziehen. Aber nicht mehr so als Pflicht. Und wenn es nicht klappt und ich habe jetzt mal so einen Faulenzer-Tag, dann ist es auch in Ordnung, dann darf es auch ein guter Tag sein.
Das heißt, man definiert sich eher ja gar nicht so über die Qualität des Tuns, sondern über die Quantität oder vielleicht auch anders gesagt, man hat das Gefühl, wenn einer viel arbeitet, dann ist er wer. Wie sehen die Menschen deine Arbeit? Weil du hast ja einen knochenharten Job. Also ich frage mich oft, wie viele von uns, die jetzt zuhören, würden sowas wohl durchhalten? Ich denke, wir würden wahrscheinlich am allerspätestens dritten Tag sagen, jetzt habe ich überall Muskelkater, ich habe keinen Bock mehr.
Ja, es ist ein harter Job. Aber die Alm gibt halt auch ganz viel. Aber ich glaube schon, dass sie halt viel, oder ich habe mich schon auch, ich konnte nicht von anderen reden, aber ich habe mich schon auch sehr viel ein bisschen definiert, so was man alles macht und was man leistet und dass ich sagen kann, okay, ich bin 2 Marathons gelaufen und ich hab, kann da Vollgas arbeiten und kann das machen. Aber was bringt's mir eigentlich? Ich erzähl's und dann kriege ich vielleicht kurz Bewunderung und dann ist es vorbei. Dann bin ich wieder allein. Also ich habe immer wieder gemerkt, dass ich, wenn ich irgendwo auf der Bühne war und hab dann so jeder gesagt, hey, super, ein super Vortrag. Und dann bin ich heim, dann war ich ganz beseelt, dann bin ich heimgekommen und dann war ich wieder leer. Dann bin ich gespannt, also funktioniert's nicht. Also wenn ich mir nicht lerne, selber das zum Geben und mir selber die Anerkennung zum Geben und selber mich selber sozusagen zu befrieden auf allen Ebenen, ja, ob es ist einfach, dass ich mir Gutes tue, dass ich mir mal genügend Schlaf gibt, dass ich mir ein hochwertiges Nahrungsmittel gibt, dass ich gut isst, dass ich eine gute Partnerschaft pflege, dass ich mir viel Bewegung gibt, viel in der Natur bin. Wenn ich das nicht und mich damit satt mache, dann werde ich immer hungern nach dieser Anerkennung. Das heißt, ich muss dann immer mehr leisten, um Anerkennung von außen zu kriegen. Und ich bin abhängig. Ich bin dann abhängig, wenn ich die Anerkennung von außen nicht mehr kriege. Ja, wer bin ich dann? Aber wenn ich es mir selber geben kann, wie ich das manchmal sage, einfach, wenn ich mir selber dieses Kuchenstück jeden Tag gebe, dann bin ich befriedet, ja. Und wenn aber dann noch jemand, der Chef dann zu mir sagt, hey, das hast du jetzt gut gemacht, oder mein Bauer zu mir sagt, hey, bin echt zufrieden mit euch, ich bin froh, dass ich euch hab, seid ihr gut, die Alm leid, oder bist du gut, die Sennerin, dann ist es dieses, einfach nur das Sahnehäubchen auf meinen super Apfelkuchen oder Käsekuchen ist meine Lieblingskuchen. Also wenn ich dann die Sahne nur drauf habe oder auf dem Zwetschgentarte, dann ist natürlich der Hammer, ja, dann ist es eine Geschmacksexplosion. Aber ich bin trotzdem schon befriedet und satt in meinem Kuchen, den ich mir selber gebe. In dem, dass ich abends sage, hey, Martin, das habe ich jetzt echt gut gemacht. Und wenn ich nicht so drüben bin, sage ich, hey, ich habe mein Bestes gegeben, aber es ist auch in Ordnung. Es ist einfach in Ordnung, so wie der Tag war. Und dann schauen wir mal, wie der nächste Tag wird. Das macht jetzt mittlerweile freier. Und das ist auch, ja, ich weiß nicht, ob das selbst wert ist, ja, weil dass ich, ja, ich muss mal so lachen, ich bin nämlich zwischen Selbstbewusstsein und Selbstwert, das weiß ich nicht, das war in meiner mündlichen Prüfung in der Krankenpflegeschule, die Frage, Unterschied zwischen Selbstwert und Selbstbewusstsein. Und ich habe keine Ahnung gehabt und habe irgendwas dahergeschwafelt. Und jedes Mal, wenn es um Selbstwert und Bewusstsein geht, dann denke ich mir, ich kann das jetzt mal googeln. Was ist eigentlich der Unterschied ist.
Ja, das ist sehr philosophisch. Kommen wir mal vielleicht zum Handfesten. Du hast vorher gesagt, du kost dir richtig Schinken. Und ich habe es ja auch in deinem Einleitungstext quasi schon angesprochen, dass es Grenzerfahrungen einfach automatisch gibt auf der Olm. Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen und uns einfach mal einen Einblick geben, wo du an deine Grenzen gekommen bist?
Also die ersten Olmer, da wollte ich natürlich einmal irgendwie alles perfekt machen und gut machen und dann gibt es natürlich 150%. Und vor allem war es dann einfach so, dass ich jeden Tag um 4:30 aufgestanden bin und dann die ganze Steuerarbeit und alles sauber machen und alles putzen und dann gleich zu die Kölmer gehen und die Kölmer zählen und Käsen. Nebenbei habe ich ein bisschen bewirtet. Das heißt, dann immer wenn ich zurückgekommen bin, dann waren irgendwelche Radlfahrer da und haben die ein bisschen Brotzeit gekriegt. Dann abends schon gekäst, wieder in den Stall gegangen, dann war wieder ein paar Radlfahrer da und dann bin ich ins Bett gefallen. Das heißt, da war für mich selber, dass ich sage, ich koche für mich, ich isse schön, war keine Zeit und einfach vor allem Schlafmangel ist für mich einfach, da kann man mich eigentlich echt kaputt machen mit Schlafmangel. Da bin ich dann echt am Zahnfleisch dahergekommen, da einfach gespannt, da geht mir einfach die Kraft aus. Aber war ich natürlich auch, das war jetzt nicht so, dass der Bauer das alles gefordert hat, sondern ich habe es halt von mir selber gefordert. Und das ist mit den Jahren ein bisschen besser geworden. Das mache ich jetzt nicht mehr ganz so stark. Und dann ist es halt schon so, wenn dann irgendwelche Tiere abstürzen und tödlich verunglücken, das ist schon so ein Punkt, wo du dann schon, ja, das mir dann so weh tut, das mir dann so leid tut. Ja. Also das, ich konnte damit jetzt mittlerweile ja ganz gut umgehen, aber so jetzt dieses Jahr ist mir auch wieder Ziege gestorben. Kurz vor einem Tag, bevor wir es nach Tirol zurückgebracht hätten zum Ziegenzüchter. Und das ist dann schon wirklich so ein ganz tiefer Schmerz. Und dann denke ich mir immer noch, okay, es ist kein Mensch, ja. Also Martina, ein bisschen wieder in die Relation gerade rücken. Aber mit den Viecher so intensiv, so viele Stunden am Tag unterwegs ist, vor allem mit Ziegen, ist man noch intensiver beieinander wie mit Rindern. Weil die sind im Stall über Nacht und du melkst die dann und du ziehst mir die Stunden durch die Gegend und die sind ja wie ein Hund, der ist ja immer, die gehen dir nach, also wie Hunde. Und dann stirbt es dann so, merke ich schon, es macht was mit mir. Aber man wächst aus den Situationen. Man sagt, hey, das ist das Leben. Also es kann nichts Neues entstehen, wenn nichts gehen darf. Also es wird immer irgendwas sterben müssen. Das habe ich im Krankenschwester-Dasein schon mitgekriegt. Da habe ich einmal gedacht, okay, ich habe nicht mehr so das Thema mit dem Tod. Das merke ich schon, habe ich nicht mehr. Klar, wenn es ganz, ganz enge Leute sind, die da ganz wichtig sind. Aber ansonsten denke ich, Mensch, es gehört einfach dazu zu uns. Es lernt man dann auf der Alm auch noch mehr. Bis ich gesagt habe, ich unten im Tal schon gelernt. So. Aber ich merke, dass mich mittlerweile noch mehr berührt wie bei Menschen.
Machst du dir da Vorwürfe? Denkst du dir, hätte ich irgendwas machen können, aber du kannst ja gar nicht überall gleichzeitig sein.
Es kommt darauf an, ich reflektiere natürlich, hätte ich es verhindern können, was hätte ich machen können und wenn man merkt, okay, das waren einfach äußere Umstände oder auch die Ziege, die war einfach einen Tag vorher pumpbar gesund und nächsten Tag ist einfach tot im Stall gelegen. Da hast du keinen Einfluss. Die hat irgendwas verkehrt gefressen oder irgendwas ist passiert, das kann man nicht mehr da hätte ich nichts verhindern können. Oder wenn ein Rind irgendwie irgendeinen Abhang irgendwie runterstürzt und man hat alles abgesichert und immer wieder die Zäune kontrolliert und geschaut, wo stehen sie, und dann sind das äußere Umstände. Deswegen ist es einfach für mich wichtig, dass ich nicht einfach so fahrlässig bin, dass ich sage, heute regnet es mir zu fest, heute habe ich keine Lust zum Zählen. und es, da hat irgendein Tier abstürzen, war einfach nur verletzt und die hätte es einfach nicht rechtzeitig gefunden und sie hätte nur gelitten. Dann war es eher Thema, dass ich mir Vorwürfe mache. Aber ansonsten muss man halt einfach ein bisschen reflektieren und sagen, okay, hätte es verhindern können oder nicht. Und wenn ich es nicht verhindern hätte können, dann muss ich es akzeptieren. Dann ist es einfach das Leben. Dann gehört es dazu und dann darf man auch kurz trauen und dann ist es wieder gut.
Ja, das gehört ja quasi auch mit zu diesem Berufsbild Sennerin dazu, ja. Also man hat ja immer das Risiko, dass irgendwas passiert. Vielleicht nimm uns doch mal mit, dass wir einfach mal einen Eindruck haben, wie sieht dein Alltag aus? Wie ist so ein typischer Tag auf der Olm? Wir haben schon gehört, was für Aufgaben du hast, dass du sehr viele Stunden am Tag läufst, dass es sehr körperlich ist. Aber lass uns noch mal einen kleinen Einblick bekommen in dein Leben da oben.
Ja, es gibt jede Olm ist ein bisschen anders. Also von daher wird es jede Sendung anders empfinden. Es gibt, man kann sich ja Olmen raussuchen, die sehr einfach sind, wo ganz wenig Tiere um sind und du vielleicht nur 3-4 Stunden Arbeit am Tag hexen sollst. Gibt es auch, aber das wollte ich nie. Also ich wollte immer Almen, wo ich ein bisschen gefordert bin. In den ersten 10 Jahren war ich komplett allein auf der Alm. Und letztes Jahr und diesen Sommer bin ich mit meinem Partner auf der Alm, der selber Senner ist. Und die Alm ist halt einfach cool, weil die einen Niederleger und einen Hochleger hat. Also wir haben 2 Hütten auf dieser Almfläche, die hat 140 Hektar. Und auf dieser Fläche haben wir 140 Rinder. Also nur Rinder, also nicht keine Milchkühe, also die werden nicht gemolken. Also aber muss man jetzt schauen, dass einer einfach gut geht. Und hab dann 2 Ponys dabei gehabt und ein paar Hasen und 10 Hühner und eine Katze und 18 Ziegen. Und die haben wir aus Tirol geholt. Und da waren davon 3 Milchziegen und die habe ich, bin in der Früh aufgestanden und habe die Ziegen waren im Stall und habe die Ziegen gemolken, habe die anderen Ziegen versorgt, habe die Hühner versorgt, dann alles ausgemistet, dann bin ich losgegangen mit den Ziegen und habe ihnen die Plätze gezeigt, wo ich es gern haben möchte, das abgrasen oder halt einfach die Verbuschung einfach ein bisschen reduzieren, war damit in einige Stunden, habe selber einfach ein bisschen mit zusammengeräumt, was halt auf der Alm zum Arbeiten ist. Habe es dann entweder alleine ein bisschen lassen, bin wieder zurückgegangen, dann sind sie wieder zurückgekommen, haben Siesta gemacht, die Ziegen. Dann habe ich im Haushalt ein bisschen was gemacht oder in der Stube oder ein bisschen gekäst. Und dann bin ich mit einer wieder losgezogen. Und das macht man so ein paar Mal am Tag. Also die Tiere können sich in einem Bereich von 140 Hektar bewegen. Und diese 140 Hektar sind eingezäunt und diese Zäune dann mir am Anfang des Jahres auch aufbauen und wieder abbauen. Am Ende der Almzeit. Da können sie frei bewegen, mit dann ein bisschen koppeln noch. Das heißt, wir dann teilweise Flächen, die Tiere in bestimmte Bereiche einkoppeln, damit besser beweidet wird. Und da ist es ein bisschen leichter zum Zählen. Die Ziegen zählen teilweise alleine los, da muss man wieder schauen, wo sie sind. Also man geht am Tag ungefähr 10 bis 15 Kilometer, sind wir jeden Tag unterwegs und halt bergauf, bergab.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Es ist ja nicht nur gerade, wo man schon sagt, okay, 15 Kilometer marschieren, das ist schon eine ordentliche Strecke, sondern es geht ja bergauf, bergab. Du bist vom Wetter abhängig, es kann schütten wie aus Eimern, es ist heiß, du kannst Nebel haben. Wie gehst du damit um?
Das Wetter ist mir eigentlich egal. Also egal. Und es ist, ich sage immer, wir haben mittlerweile sogar die Regenklamotten, dass wir uns nicht mehr beschweren müssen über schlechte Wetter. Also was heute möglich ist, einfach auch mit Gore-Tex und alles, da brauche ich einfach nicht mehr sagen, oh, das Wetter ist schlecht. Es macht so Spaß, wenn man gut angezogen ist, man ist warm und man ist relativ trocken und kann dann Stunden einfach durch das Almgebiet gehen. Natürlich sagt man immer, puh, jetzt findet man es nicht und muss man weitergehen. Aber es tut halt so gut und man merkt, der Körper sehnt sich so danach. Also es ist das, was für uns natürlich wäre. Und ich gehe ja keine Wege ab, also ich gehe nur querfeld ein. Also wir haben ja keinen Zufahrtweg, wir tragen ja alles mit der Kraxen hoch am Berg, gibt es keinen Fahrweg hoch und du gehst nur über Wiesenhänge und du merkst, wie die Füße Füße wieder lernen, dass sie auf die ganzen Unebenheiten zurechtkommen und einfach, du spielst sie fast. Manche sagen, hey, ihr geht's ja wie Gams. Weil man einfach dann so eine gute Koordination kriegt. Und ich muss jetzt nicht in ein Fitnessstudio gehen und in geschlossenen Räumen ohne Fenster irgendwelche Koordinationsübungen machen, sondern ich mache das ganz natürlich am Berg. Und das ist eigentlich das Schöne, dass mein Körper einfach trainiert wird und gesundet. Und die nebenbei aber was sinnstiftende Tätigkeit mache.
Wie gut kennst du denn das Gelände? Also ich stelle mir jetzt vor, wenn du draußen bist, der Nebel zieht auf, du hast noch eine Sichtweite von vielleicht 2 Meter. Ist es normal so, dass wenn du da irgendwo stehst und drehst dich jetzt rechts über die Schulter, weißt du genau, da ist jetzt der und der Baum und hast dann, sage ich mal, auch wenn es richtig dichter Nebel ist, nur Orientierung, weil du sagst ja, du laufst da 100 Hektar ab und das über Stunden. Wie funktioniert das?
Ja, also es ist schon so, dass dann, wenn richtig Nebel ist, ist nicht total oft, aber wenn es richtig neblig ist und ringt, vor allem wenn es dann ringt und hast du nur irgendwie Kapuze auf, dann hörst du natürlich die Glocken nicht. Deswegen sind ja Glocken so wichtig auf der Alm. Also immer jeder, wo dann sagt, oh, die armen Viecher mit den Glocken, die sind extrem wichtig für uns Senner, dass wir die Tiere finden und vor allem für die Tiere untereinander, dass sie sich selber auch finden, damit sie eine Gruppen auch wieder finden, weil die Rinder grasen dann und grasen vor sich hin und auf einmal ist neblig und dann schauen sie um und dann ist die Gruppe nicht mehr da. Die möchte aber wieder zur Gruppe. Das heißt, die orientiert sich am Klang der Glocken, dass ihr Gruppe wieder findet. Das ist extrem wichtig. Und wir orientieren uns auch an den Klang. Und es ist einfach daher wichtig, dass du immer weißt, also dass der Andi, ziemlich gut, mein Partner, der immer weiß, wo seine Gruppen stehen. Der abends eine Nummer irgendwie eine Runde dreht und genau weiß, okay, wir haben ja 9 verschiedene Bauern. Also wir haben 140 Tiere, die ja nicht von einem Bauern sind. Und das heißt, 9 verschiedene Bauern haben wir normalerweise auch 9 verschiedene Gruppen, die sich so, die bleiben normalerweise, also generell, in eine Gruppen. Es gibt manchmal, dass sie vermischen, aber sie dann immer wieder ein bisschen separieren. Das heißt, ich weiß dann einfach, okay, ich brauche von dem Bauer Huber irgendwie 18 Stück und von dem Bauer Gschwendtner brauche ich 13 Stück. Und dann sieht man schon oft auch, wir haben verschiedene Rassen. Und dann sehe ich schon oft von Weiden, aha, da oben sind die ganzen Pinzgauer, dann sind die da oben an dem Hang und die anderen sind an der Schlucht da unten und die anderen sind an dem Hang. Und dann tue ich mir halt am nächsten Tag viel leichter mit dem Zählen, weil ich weiß, wo die abends waren. Und wenn die abends irgendwo sind, bleiben die normalerweise an diesem Ort ungefähr. Das heißt, wenn ich in der Früh dann bald losgehe, dann finde ich die halt schneller. Aber es kommt einmal vor, dass so dichter Nebel ist, dass man es einfach eins oder zwei einfach nicht findet. Und dann muss man halt dann warten, bis der Nebel vergeht oder dann, man sucht so lange, bis es geht und wenn es halt nicht geht, dann passiert es einmal, dass du einfach am nächsten Tag erst weiter suchst. Aber man fühlt sich nicht gut dabei.
Martina, du hast es ja vorher auch gesprochen, dass auch Tiere zum Teil abstürzen, sich verletzen im unebenen Gelände. Jetzt warst du 10 Jahre lang alleine auf der Alm. Was passiert denn, wenn dir was passiert?
Meine Mama, da haben wir jetzt keine Angst, da machen wir keine Gedanken. Also ich bin auch einmal bin über so eine Wurzel drüber, an so einem Pfad runter, und dann bleibe ich mit dem Fuß an der Wurzel hängen und dann bin ich voll nach vorn geknallt und habe mir dann 2 Rippen gebrochen und das Knie verletzt. Das habe ich erst später gespannt. Dann bin ich wieder raufgegangen, habe mich versorgt mit Annika und ein paar Globuli und notfalls nimmt man dann Schmerzmittel und geht's weiter. Also ich habe keine Angst, dass mir irgendwas passiert und ich nicht gefunden wäre. Also da habe ich ein Urvertrauen. Also da kommt in dem Moment irgendwie ein Kind vorbei. Das habe ich keine Angst. Also das habe ich noch nie gehabt.
Und jetzt, ich habe dich lange verschont und ich weiß, jetzt kommt, glaube ich, deine Lieblingsfrage. Das ist, glaube ich, die Frage, die dir am öftesten gestellt wird. Aber es tut mir leid, Martina, ich muss sie dir trotzdem stellen. Wie ist es mit der Einsamkeit? Bist du oben auf der Alm einsam oder nicht?
Auf der Alm fühle ich mich nie einsam. Nie. Weil ich da die Viecher um mich habe und wenn ich entweder arbeite mit den Viecher und wenn ich mehr allein bin, dann ist es auch schön, dass man einfach nur die Natur hat und man schaut viel und man sieht viel, es bewegt sich halt viel auf der Alm auch, es ist viel sehr lebendig und wenn ich dann Zeit habe, dann gehe ich auch mal irgendwann auf ein Wasserfall, dann tue ich mir einfach Sachen, die mir gut tun. Ich merke, dass ich hier unten mich oft einsamer fühle, auch wenn ich mal in einer Menschenmenge bin. Also ich war letztes Mal in der Stadt, dann war ich das allein in der Stadt, dann denke ich, boah, irgendwie fühle ich mich ein bisschen einsam oder unwohl oder bin dann nicht mehr so ganz gewohnt. Aber man kann sich in großen Menschenmassen einsamer fühlen wie allein auf der Alm. Also allein sein heißt nicht automatisch, dass man einsam ist.
Ja, das ist ja auch das, was man oft sagt, dass es in der Großstadt so viele Menschen gibt, die einsam sind.
Weil es so anonym ist. Es ist so anonym und es ist teilweise so ein bisschen so nüchtern oder da fehlt der Mama ein bisschen diese Herzlichkeit. Ja, also auf dem Land ist ja immer so, dass man dann eher aus dem Haus geht und sagt man nur zum Nachbarn, grüß dich und ah, guten Morgen. Das gibt's ja in der Stadt teilweise gar nicht mehr so, dass man sich halt grüßt oder, also da fehlt mir mal ein bisschen die Herzlichkeit und auf der Alm ist so, dass ja die Viecher, vor allem die Gorsner und alle Rinder mir halt ganz viel Liebe entgegenbringen. Also es ist so, so berührend, ja, die freuen sich, wenn du kommst und haben Spaß und die sind immer, meistens eigentlich immer gut drauf und die bringen die schon voll in so eine Aktion, in so eine Lebendigkeit. Also man kann, die beseelen einen so, ja, also die berühren einen und das ist das, was halt rundum mal abgeht, dass man sich gegenseitig ein bisschen berührt wieder, also nicht nur berührt, indem dass man jemand anlangt, aber das schaut auch nicht, dass man jemand mehr umarmt. Man hat ja gespannt, was Corona macht mit einem, wenn man sich nicht mehr umarmen darf, dann ist ja das dann irgendwie so auch psychologisch wirklich geschlachtet worden in diversen Zeitschriften, was Berührung macht und was da für Hormone ausgeschüttet werden, hab ich sehr spannend gefunden. Auch wie wichtig Thema Berührung ist, aber auch, dass man einen Menschen berührt, indem dass man einmal Lächeln schenkt. Das merke ich herunter, dass ich da sehr aufmerksam bin und sehr empfindlich bin, wenn ich in ein Lokal gehe und es gibt die Bedienung und die ist unfreundlich zu mir. Dann merke ich, da dem letzten, mehr der in Zukunft mal, dass er wieder aufstehen sagt, tut mir leid, aber kann ich nicht bleiben. Also ich zahle nicht irgendwo Geld für einen Kaffee, der recht teuer ist und kriege dann einfach kein Lächeln mir entgegenbracht, wenn ich ein Lächeln gebe. Also dieses gegenseitig wieder, man kann es mit so wenig machen. Also ich bin jetzt auch da im Auto, bin ich ausgestiegen und dann bin ich ja irgendwo noch reingegangen und dann habe ich einfach der, wo rausgekommen, angelächelt und habe mit ihr angelächelt und es hat gleich war Aktion, die habe ich gar nicht gekannt, aber warum dieses Berühren sich gegenseitig mit einem Lächeln, mit einem schönen Wort, mit einer Geste, da könnten wir viel machen und dann, wenn wir das mehr machen hatten, dann haben wir nicht so das Gefühl, dass wir so einsam sind.
Du hast mal einen Satz gesagt, der mir ganz, ganz lang, also wie du ja auch merkst, jetzt nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Und zwar hast du mal gesagt, jeder hat die Sehnsucht nach Stille, aber jeder weicht ihr aus. Magst du da mal was dazu sagen?
Ich glaube, dass unser Innerstes die Sehnsucht hat. Dass einmal still werden darf, dass man wieder mal ein bisschen spürt, was unser Körper uns sagen möchte. Das können wir aber nicht, wenn es draußen laut ist. Aber das Thema ist natürlich ja, dass man, wenn es still wird, wie ich am Anfang schon mal angesprochen habe, dass halt da auch Gefühle hochkommen, die nicht so schön sind. Und dann denken wir, warum haben wir so viel Angst vor uns selber? Und Stille muss man erst lernen auszuhalten. Aber man muss ja jetzt nicht gleich brachial machen, indem dass man gleich jetzt wochenlang in ein Schweigekloster geht. Man kann es ja klar anfangen. Also, und man tut es ja nur leichter, wenn man vielleicht bei Sonnenschein in die Natur geht und da mal versucht, das Stille zum Aushalten. Das ist vielleicht ein bisschen leichter, als wenn man irgendwie ganz allein in einer düsteren Wohnung hockt.
Man kann auch als Senderin auf die Alm gehen.
Man kann als Senderin auf die Alm gehen. Kann man auch machen. Also ich merke schon, das ist schon eine Sehnsucht von viel Leid. Also und ich sage ja zu jedem, wenn es einen berührt, das kann jeder auch machen. Aber man darf jetzt keine Illusion haben. Also es ist, man wird konfrontiert mit sich selber. Also das ist schon knallhart.
Ist man, wenn man da oben allein auf dem Berg ist, Zeit hat zum Nachdenken, ist man da anfälliger dafür, dass diese Gedanken kommen? Oder ja, dass man sich vielleicht in irgendwas reinspinnt und es ist ja auch alles, ja, mehr Dunkelheit und alles.
Es ist zwar dunkler, aber es ist dann eigentlich auch wieder heller, weil wenn du rausgehst, dann hast du wieder einen Sternenhimmel, der leuchtet bloß so, wenn es draußen klar ist. Und das sieht man ja unten ja gar nicht mehr im Tal. Um siehst halt einfach die Sterne, also umleuchtet eigentlich viel mehr, du siehst den Mond besser, du siehst die Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, die Stimmungen, also das, es gibt einen viel, sehr farbenreich, ist sehr facettenreich, die Alm, und in der Nacht eigentlich nicht, aber wenn ich auf Nacht ins Bett gehe, dann habe ich nicht mehr die Möglichkeit, irgendwas zum Lesen, weil ich gleich einschlafe. Soll ich dann vielleicht dann eher ein, wenn es so Regentage sind oder wenn ich an meine Grenzen komme, wenn ich merke, dass mein Körper erschöpft wird. Also wenn ich so an meine, bei meinen Kraftreserven aufbraucht sind, dann merke ich, dass meine Psyche auch ein bisschen leidet. Also da kommen dann eher so Gefühle hoch oder Emotionen hoch. Also wenn mein Körper nicht im Saft ist. Und das kann man natürlich schnell schaffen, indem dass ich mich schnell oft verausgabe.
Wenn sowas passiert, stellst du dann das, was du da tust, auch in Frage? Oder nimmst du das einfach so an und so ist es jetzt?
Ja, ich komme schon von mir vor, dass ich dann einfach da bin oder einfach nur zum Warnen auffangen. Und dann lasse ich es zu und ich versuche es einfach dem wertfrei entgegenzutreten, dass ich sage, okay, jetzt ist jetzt gerade da, spannend, ohne zu sagen, ah, ist gut, ist schlecht und möchte ich haben, möchte ich nicht haben, nein, es ist gerade da, es darf gerade sein. Dieses einfach mal was nicht bewerten. Vielleicht darf man das ein bisschen lernen, also auf der Alm darf man es lernen, dass man nicht alles bewertet. Man kann reflektieren, ja, und nachdenken, war das jetzt, hat sich jetzt gut gefühlt oder nicht ganz so gut, aber einfach mal sagen, okay, es war halt einfach nur so. Es war so. Genau, ohne gut, schlecht.
Martina, gib uns mal einen Einblick in deinen Alltag. Wie lebst du da oben? Und zwar jetzt nicht die Tätigkeit, sondern dein Leben an sich. Hast du Wasser? Habt ihr fließend Wasser? Habt ihr warmes Wasser? Wo bekommt ihr die Lebensmittel her? Wie oft bist du unten im Tal? Wie oft bekommst du Besuch? Was ist, wenn irgendwie was ausgeht? Nimm uns mal mit.
Also unser Niederleger ist auf fast 1500 Meter und der Hochleger auf knapp 17. Und die untere Alm ist ganz einfach. Also wir haben nur in einer Waschbecken und keine Dusche, also kaltes Wasser, und warmes Wasser haben wir nicht. Wir haben jetzt vom Strom her nur kleine Solarpaneele, wo wir unser Handy aufladen können und die Stirnlampe. Aber ansonsten, wenn ich jetzt warmes Wasser haben möchte, dann muss ich den Holzofen einheizen. Also ich habe einen Holzofen und das reicht eigentlich auch. Und abends arbeite ich halt mit der Stirnlampe. Oder in der Früh, wenn ich in den Stall gehe, zum Melken, dann mache ich das alles mit den Stirnlampen. Und mehr braucht man aber eigentlich auch nicht.
Und bevor ihr dann quasi am Anfang der Saison hochgeht, bringt ihr alles hoch, schleppt es hoch, alles, was ihr braucht?
Mit Rucksack und mit der Kraxe. Also wir können ein Stückchen aufgefahren mit dem Auto und dann jetzt bis zur unteren, also eine halbe Stunde, bis zur oberen irgendwie dreiviertel Stunde. Tragen wir dann der Kraxen hoch oder mit dem Rucksack. Also so meine Klamotten, Lebensmittel, Käsereibedarf, Hühnerfutter, Katzenfutter, das tragt man eigentlich alles hoch. Getränke müssen wir nicht hochtragen. Also es fliegt der Heli einmal am Anfang der Almsaison und der fliegt die ganzen Getränke hoch und da die ganze Zahnmaterial oder Stempen, was man so braucht. Und Getränke, also der sozusagen Bier und Wasser haben wir ja sowieso, ein super Quellwasser, mehr brauchen wir nicht. Aber wenn wir jetzt so Bier, also wir haben immer eine Bergmesse einmal im Jahr, deswegen haben wir ein bisschen mehr Getränke auch oben. Aber wir können uns da einfach auch bedienen. Also einen Wein tragen wir uns selber hoch, aber Bier wird hochgefahren. Das ist ganz gut für die Männer vor allem. Genau, und dann ist halt bei mir so, dadurch, dass ich jetzt eigene Ziegenmilch habe, habe ich eigentlich Milch für den Kaffee, ich habe Joghurt, ich habe einen Camembert, einen Frischkäse, ich habe Eier von den Hühnern, habe draußen die Wildkräuter, wir haben Pilze, wir haben Beeren, habe mir schon ein bisschen was. Dann nehme ich mein Mehl mit hoch und tue mir das Brot selber backen. Und dann trocknet man sich natürlich ein bisschen Reis, ein paar Nudeln, ein paar Soßen mit auf. Ich mache am Anfang, das ist so ein sehr viel, oben auf der Alm sehr viel Fichtenspitzenpesto. Das habe ich dann oben auf der Alm, dann hat man Pesto. Und wenn jemand einen Besuch kommt, ist es ja so, dass meine Freunde kommen oder der Bauer kommt einmal vorbei. Und dann fragen sie uns halt, was wir brauchen. Und dann schleppen die es halt mit hoch. Meistens ist es halt entweder, sagen wir halt, Schokolade oder Obst und Gemüse. Genau, also auf der Alm braucht man schon mehr Schokolade. Das habe ich gespannt. Genau, also man hat dann wirklich Lust auf Schokolade.
Was ich mich gefragt habe, Martina, du hast ja auch angesprochen, dass immer wieder auch mal Wanderer oder Radlfahrer oder so vorbeikämmer und du die dann bewirtest. Ihr seid aber ja kein offizieller Gastronomiebetrieb. Wie läuft sowas ab? Also musst du da quasi dann auch vor Ort sein oder musst du die überhaupt bewirten?
Ja, also auf der Alm bewirten wir eigentlich nicht. Okay. Also kämen auch nicht so viele Leute vorbei, es ist zwar in einem wirklich Touristengebiet, aber das ist sehr abgelegen, die Alm. Wir bewirten nicht. Also wenn jetzt einer mal verirrt und sagt, Mensch, du hast doch ein halbes Bier, dann kriegt er das und Freunde sowieso, ja. Aber da bewirte ich nicht, auf die anderen Almen habe ich ein bisschen mehr bewirtet, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass ich es nicht mache, weil ich die Zeit gar nicht hätte. Und weil ich weniger mal Zeit habe, mir einfach gern auch mit dem Andi raussetze und mir dann einfach einen Kaffee trinken miteinander oder ein Bier trinken oder auch noch dann Schnaps trinken und nicht dann, sagen wir es, die freie Zeit, die wir uns gönnen, die wir uns einfach nehmen, mit jemand anders teilen muss. Das ist was anderes, wenn Freunde irgendwie da sind, aber eigentlich ist das die wertvollste Zeit, dass man Zeit hat, nichts zu tun und nur da zu sitzen und einfach zum Sinnieren, einfach zum Überlegen, was kommt hoch, über was kann man reden und den Tag ein bisschen Revue passieren lassen. Das ist eigentlich die sind die schönsten Momente. Oder wenn es einfach stressig war und mir jetzt gerade ein bisschen stressig in Anführungszeichen, also einfach ein bisschen fordernd war, dann sagt Kim, jetzt machen wir dann Kaffee oder jetzt trinken wir ein halbes Bier und hocken uns einfach aus. Die Zeit können wir uns einfach nehmen, weil wir nicht getaktet nach der Uhr sind. Wir nehmen uns die Zeit einfach.
Und das heißt aber ja nicht automatisch, dass man es auch tut.
Also ich sage immer, die Zeit hat man nicht, die muss man sich nehmen. Also ist immer die Frage, wo ist jetzt meine Priorität? Und ich muss auch nicht immer alles am Tag schaffen. Ich muss auch nicht immer meine To-Do-Liste abarbeiten. Also das habe ich gelernt, dass ich es nicht mehr schaffe, To-Do-Listen abzuarbeiten. Also diese ist schon bloß noch halb so voll mittlerweile wie früher und die schaffe ich schon nicht mehr. Aber es lebt sie leichter. Und interessant ist, dass ich trotzdem alles einigermaßen schaffe. Also so, bin jetzt nicht mehr so perfekt und es ist jetzt auch die Fenster nicht mehr so regelmäßig geputzt, aber es ist mir eigentlich egal, weil ich lebe mehr. Und ich bin viel zufriedener und viel beseelter.
Beseelter, das ist schön, ja. Martina, ich habe meine Follower gefragt, was sie von einer Sennerin wissen wollen. Und die Frage würde ich jetzt gern an dich weitergeben. Und zwar hieß die Frage, Martina, was fehlt dir auf der Alm am meisten?
Auf der Alm vermisse ich gar nichts. Aber ich freue mich am meisten, wenn ich wieder runterkomme. Aber heiße Dusche, früher war es die Badewanne, aber die habe ich jetzt nicht mehr in der Wohnung. Badewanne und Kino gehen. Ich liebe Kino gehen und das ist das, was ich als Erster mache und ich bin jetzt in dieser Woche schon dreimal im Kino gewesen.
Wenn du jetzt noch eine Badewanne ins Kino stellen könntest, dann wäre es ja quasi perfekt.
Das war mega, mit viel Schaum. Genau, ein Prosecco. Genau. Also das ist so. Aber ich vermisse das auf der Alm nicht, weil ich so viel geschenkt kriege auf der Alm.
Bist du gläubig?
Ich glaube alle, dass man irgendwas glauben. Ich glaube ans Leben. Ich glaube, dass es noch viel mehr gibt, wie wir wahrnehmen können mit unserem kleinen beschränkten Bewusstsein und unserer Wahrnehmung. Und was das Universum viel größer ist. Und wenn ich dir glauben darf, dass es noch mehr gibt, dann darf für mich das Leben keinen Sinn machen. Aber ich bin jetzt nicht mehr so traditionell gläubig.
Denn es ist ja schon auf der Alm so, es gibt Wetterkerzen, wenn Unwetter aufzieht, die man anmacht quasi, um das Unheil abzuwenden oder auch im, ja sag ich mal, ländlichen Raum, also da im tiefsten oberbayerischen Land, ist natürlich auch, die Religion hat ja auch einen gewissen Stellenwert noch. Siehst du dich da drin noch?
Ich passe jetzt nicht mehr in die Institution Kirche hinein. Aber ich glaube, dass einfach, ja, dass da jemand gibt, der uns führt, mit dem wir reden können. Oben ist es so auf der Alm, dass man halt viel mehr mit die Naturwesen und mit den Naturgeister irgendwie spricht. Also das ist für mich viel näher, wie als wenn ich sage Gott oder so. Ich meine, das ist ja immer eine Sache, wie benenne ich es. Also das sage ich immer, tue ich mir ganz schwer, dass du glaubst an Gott. Das ist ja einfach nur ein Wort, ja. Jeder definiert es anders und bei jedem schwingt dieses Wort anders. Für mich ist es einfach eine gewisse geistige Welt, die einfach existiert und mit der ich reden kann und die ich um Hilfe bitte jeden Tag und die mich führt und mit der ich kommunizieren kann, die mich leitet. Also wir haben zwei so Naturwesen, die mir, also für uns ganz wichtig sind. Und das ist einmal ein Wacholderstrauch, der über so einen riesengroßen Steinfelsen wächst. Und der hat wirklich, also ganz offensichtlich ein Gesicht mit wirklich Nase, Augenbrauen und Mund. Und der wirklich so auf unser Alm, der ist ein paar hundert, also 50 Meter von unserer Alm weg. Und unser Alm eigentlich beschützt. Das ist unser Beschützer von der Alm. Und man sagt ja auch, vom Holunderstrauch sollst du dich verneigen und vom Wacholderstrauch sollst du knien. Weil das einfach so eine kraftvolle Pflanze ist, der Wacholder. Ich liebe Wacholder, ich mag die Beeren sehr gern. Und
also kraftvoll auch im Sinne von gesund?
Von gesund auf jeden Fall. Wacholder ist eine unheimlich starke Pflanze. Und ich mag einfach dieses Wesen, diesen Geist von diesem Wacholder gern. Und dann haben wir noch unseren Großvaterbaum, und das ist eine uralte Fichte. Wir sagen immer Großvater, obwohl es eigentlich, Fichte ist ja immer weiblich eigentlich. Und die hat der Andi entdeckt. Das ist eine Fichte, die ganz alt und groß ist und auf der 12 eigenständige Stämme wieder wachsen. Und der unheimlich ein Kraftbaum ist für uns. Und das merke ich, also wenn es mir nicht gut geht, dann gehe ich an diesen Baum und dann lehne ich mich an den Baum an und erzähle ihm alles und habe manchmal das Gefühl, manchmal gibt er mir Antworten, manchmal nicht, aber ich gehe einfach anders heim. Also ich gehe einfach irgendwie gestärkter, beseelter heim und das ist mir egal, ob die Leute sagen, das ist Hokuspokus oder nicht. Wichtig ist, dass ich mit einem anderen Gefühl heimgehe. Und wenn das nur Einbildung ist, dann ist es auch gut. Also Hauptsache, man hat sich irgendwie anders ausgerichtet und man geht beschwingt daheim, egal was ist. Also wer sagt denn, was richtig und was wahr ist? Und Wahrheit gibt's ja eh nicht, weil jeder interpretiert das anders. Wenn ich sage, das ist blau und du sagst, das ist für die nicht blau, dann wer hat recht, ja? Was ist echt und was ist Illusion? Aber mir tut's gut und wenn ich irgendwo hingehe und habe irgendwie einen Vortrag, wo ich merke, ein bisschen Schiss davor, dann bitte ich eigentlich immer die Naturwesen oder den Wacholdergeist, dass er mir einfach jetzt da ist und mir einfach gute Eingebungen gibt.
Du hast ja jetzt 12-13 Jahre Almzeit schon hinter dir mit vielen Erfahrungen und mich würde interessieren, wenn du zurückdenkst an die Martina, die mit ihrer Freundin vor der Alm geguckt ist und gesagt hat, ich darf so gern. Wenn du die vergleichst mit der Martina, die jetzt heut vor mir sitzt, wie hat dich da der Berg verändert?
Der Berg hat mir ein bisschen geschliffen und er hat so ein bisschen die harten Schalen von mir runtergeschliffen. Er hat mich weicher gemacht, flexibler gemacht, im Geist auch vor allem, offener den Leuten gegenüber, lebendiger. Also ja, doch einfach durch die Schalen weggegangen sind. Selbstbewusster, stärker. Und dadurch ist es viel mehr Leichtigkeit in mein Leben gekommen. Das hat mich glücklicher gemacht, viel glücklicher.
Und was für ein Gefühl stellt sich bei dir ein, wenn du am Ende der Saison deinen Lehrmeister wieder verlassen musst? Wie fühlst du dich dann?
Es kommt ein bisschen Wehmut auf, Wehschmerz ein bisschen. Der darf aber sein. Und dann geht der neue Fokus und sagt so, ich bedanke mich für das, was ich für ein Geschenk gekriegt habe da oben. Und jetzt freue ich mich wieder auf das, was unten schön ist. Ich sehe es mittlerweile einfach, dass beide Welten total wichtig sind für mich und freue mich auf Leid. Ich freue mich wieder Freunde zum Treffen, lang mit Freunden im Café zum Sitzen und Ratschen zum Kinder. Also einfach was für ein Luxus, dass ich habe. Das habe ich gestern auch gemacht mit einer Freundin, so voll geringt und dann zusammen im Café Stunden geguckt. Und ich denke, hey, wie cool ist das? Ich muss nirgends hin, muss keinen Stall machen, kann ausschlafen wieder mal. Das ist auch schön. habe einfach eine warme Stumm, muss mich nicht dick anziehen. Also das genieße ich, also ich versuche diese Vorzüge vom heruntigen Leben mehr hervorzuheben, mehr Raum zu geben und das andere einfach abzuarbeiten.
Das ist schlau. Martina, ist es für dich überhaupt eine Option, mal nicht mehr auf die Alm zu gehen? Kannst du dir das vorstellen, ein Leben ohne Alm?
Ja, mit Sicherheit. Also ich weiß, durch das, dass mein Rücken ja nicht so, durch meinen Unfall, ich da schon mal schauen muss, dass ich von Jahr zu Jahr einfach schauen, wie das mir gerade geht. Und ich weiß, dass es schnell aus sein kann. Habe ich mir jetzt dieses Jahr schon mal gedacht, okay, war mal interessant, einmal vielleicht zum einen Sommer mal ohne Alm zu machen, zum schauen, was ja rund auch schön ist, einfach einmal bohren gehen und diesen Sommer wirklich diese Wärme zu genießen, weil bei uns auf der Alm ist ja immer mindestens 10, 11 Grad kälter wie unten. Also wenn jetzt ihr unten 30 Grad habt, und sonst bei uns 20, das hört sich noch ganz gut an. Aber wenn es ja unten 25 Grad, dann haben wir bloß nur 15. Also wenn es immer so viel kühler und rauer, dass es auch ist, unten was zum Erleben. Und man kann vielleicht dann ein bisschen mehr reisen. Ich bin jetzt nicht mehr so vehement, dass ich sage, ich muss auf die Alm gehen.
Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage, Martina. Und die wäre, du hast jetzt 13 Jahre Alm hinter dir. Du hast sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen, sehr viele, ja, auch Grenzerfahrungen. Du hast sicherlich viele Erkenntnisse gewonnen. Und ich würde dich jetzt an der Stelle gerne fragen, gibt's eine Erkenntnis, eine Lebensweisheit, irgendwas, was du mitgenommen hast und wo du sagst, hey, das wäre einfach schön, wenn ich das jetzt in die Welt hinaustragen kann und wenn das die Menschen, die das jetzt hören, diesen Podcast, wenn die das auch erfahren. Gibt's da was?
Das ist einmal dieses Vertrauen, dass man wirklich geführt wird, wenn man mit offenen Augen durchs Leben läuft und dass man viel mehr unserem Bauchgefühl vertrauen können. Das ist das erste Gefühl, wo kommt, der erste Gedanke, wo kommt, wenn man irgendwas wahrnimmt. Und man kann gar nicht Fehler machen. Also man geht einfach einen Weg und wenn das nicht der richtige war, dann geht man vielleicht noch eine Sackgasse und dann macht man was Neues. Also dann fahre ich mal hin und stelle wieder auf. Dann habe ich die Erfahrung gemacht vom Hinfahren. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass das jetzt nicht mein Weg war. Wenn ich irgendwie Ausbildung mache und merke, das war es nicht, ja, dann gehe ich wieder zurück und mache das Nächste. Man hat immer so Angst zum Versagen. Was heißt denn Versagen? Also man kann gar nicht versagen, man macht eine Erfahrung. Also ich glaube, wir sind da auf dieser Erde, um Erfahrungen zu sammeln. Desto mehr Erfahrungen wir sammeln dürfen, desto reifer können wir werden, wenn wir das zulassen. Das Leben muss nicht perfekt sein. Und dass wir lernen, einfach zum Sein. Einfach immer wieder Momente zum Schaffen. Man schafft es nicht immer, aber einfach zu sein und zu lassen.
Ja.
Das darf ich gerne den Leuten ein bisschen mitgeben.
Was für ein wunderschönes Schlusswort, liebe Martina. Es war mir eine Ehre. Ich danke dir, dass du heute hergekommen bist. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für diese tollen Einblicke in deine Welt. Und es war mir wirklich ein Fest. Wenn wir ehrlich sind, wir haben ja viel länger geratscht als diese eine Viertelstunde. Und ich wünsche dir alles Gute und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und vielen lieben Dank, Martina. Und an euch da draußen, ich kann euch nur den Tipp geben, lest die Bücher, geht's auf die Vorträge von der Martina. Und zwar einfach schon allein deshalb, um diese Power von dieser Frau zu spüren. Und Martina, ich wünsche dir, dass du mit dieser Power, mit dieser Leidenschaft, mit dieser Energie noch ganz, ganz viele Menschen inspirieren und anzünden kannst. Und ich danke dir, dass du heute da warst.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Melanie. Hat total Spaß gemacht, wirklich.